ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass diese Frage irgendwie nochmal aufkommt, dass irgendjemand noch fragt. Ich werde es nicht machen, ich will es nicht. Okay. Auf gar keinen Fall. Ganz ehrlich, auf gar keinen Fall.
Was geht ab, Friends und Family? Schön, dass ihr wieder einschaltet bei Artistry, dem Künstler-Podcast. Aber heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast am Start. Er ist kein Künstler, aber er hat schon vielen, vielen Künstlern die Spielwiese eröffnet, ihre Kunst zu leben. Und ja, in diesem Sinne möchten wir den einen der Gründer von Gutleut und vom Postlager hier begrüßen, Viktor Anta Munoz. Ich hoffe, deinen Namen habe ich richtig ausgesprochen.
Du hast meinen Namen richtig ausgesprochen.
Yes. Yay. Was geht ab, Friends? Auch noch ein schönes Hallo von meiner Seite aus.
Stimmt, Thailand ist ja auch noch da.
Ja, genau. Du hast mich nicht vergessen.
Sorry, Bro. Okay, sehr gut. Wie könntest du? Dich vergisst man nicht.
Wie geht's dir, Viktor? Freut mich auf jeden Fall, dass du am Start bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich bin das auch gespannt.
Oh.
Auf das. Ich habe auch ein Problem mit Interviews.
Ja? Yeah.
Ja, müsste auch nicht veröffentlichen. Ich habe ein richtiges Problem mit Interviews. Weil wenn ich gerade Interviews lese von mir oder mit meine Antworten, denke ich, krass, das ist ja voll klug, ist voll intelligent, ist ja voll, ah, schön. Bis ich dann aber dann wieder merke, krass, das war ja ich.
Das ist richtig unangenehm.
Ja. Also, oh, come on. Habe ich das gesagt? Ich wünsche, ich wäre im normalen Leben genauso klug wie in Interviews. Bin ich? Naja, ja, aber bin ich nicht.
Stellst du dir auch so ein Bein im Leben, oder was?
Nee, ich glaube, dass ich das Bein im Leben selbst bin. Also, aber ja, das ist toll.
Aber echt cool, dass du am Start bist, auf jeden Fall. Ja. Weil, danke. Also ich denke, die meisten aus Mainz werden Viktor kennen. Oder kennen das Gutleut oder kennen das alte Postlager.
Genau. Ja, also ich hoffe, dass es viele kennen, aber ich hoffe, dass es viele noch nicht kennen, weil dann kann es noch für viele Leute einfach eine Anlaufstelle werden.
So
wird ja nie genug. Klar stehe ich für Gutleut und Postlager. Was man aber nicht vergessen darf und was ich niemals vergessen werde, sind meine beiden großartigen Partner, Fabian Heubel und Viktor Bergmann, Dr. Viktor Bergmann.
Oh, Doktor.
Ja, und dann wirklich... am Ende werde ich rot. Es sind zwei großartige Menschen. Also mich selbst, ich wäre schon längst in der Gosse ohne die beiden.
Ja?
Ja, absolut.
Dann erstmal Props an die beiden auf jeden
richtig
Fall.
Richtig dicke Props.
Richtig Props dicke Props auf jeden Fall. Ja, Mann, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du am Start bist, weil wir auch, ich meine, die letzten 10 Folgen von unserem Podcast haben wir ja vorher gesprochen. Das sind ja meistens Künstler gewesen. Backstage mit XY, wie ist der Künstler hinter der Bühne, seine Kunst, Poetry Slammer, Rapper, Tänzer. Und jetzt haben wir zum ersten Mal jemanden sitzen, der kein Künstler ist auf der Bühne, aber der sehr, sehr, sehr viel im Hintergrund macht. Und wir machen ja auch so gesehen viel im Hintergrund. Und mich interessiert total deine Meinung, weil du hast auch noch ein paar Erfahrungsjahre mehr auf dem Buckel als wir, auf jeden Fall. Und ich bin sehr, sehr froh, jemanden wie dich zu kennen, mit dem ich mich austauschen kann über solche Sachen. Aber was war so dein Werdegang? Ganz kurz, wenn man das ganz kurz mal umreißen könnte. Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie bist du nach Mainz gekommen? Wenn du das erzählen magst.
Ja, ja.
Ich kann es auch sagen, ich habe es hier auf dem Papier.
Hast du noch Papier? Können wir das vielleicht so machen? Lies mir mal vor, was...
Okay. Und du sagst check, wenn es richtig ist.
Ja, ja, ich würde es nicht nochmal.
Okay, wir haben es ein bisschen recherchiert.
Okay, habt ihr ich hab noch ein bisschen was vorher. Soll ich vorher starten?
Achso, okay, dann Tanja auf jeden Fall.
Ich mach das, was vorher passiert und du machst dann was...
Oh Gott,
ich hab Angst. Okay. So, die Eltern sind aus Spanien hergekommen. Aufgrund des Franco-Regimes in der Zeit.
Es war zur Zeit des Franco-Regimes, ja. Also klar, die, ja, aber...
Um von dieser Situation zu flüchten.
Die hatten keinen Bock auf das Regime, keinen Bock auf die Struktur.
Alright.
Wurden dann eingeladen als Gastarbeiter Ende der 70er Jahre.
Nach
Vater Ende der...
Biblis.
Anfang. Ja, tatsächlich. Das ist so ein ganz kleines Dörfchen zwischen... In der Nähe von Worms, in der Nähe von Mannheim. Ja, also
in Hessen.
So in dieser Ecke. Ja, aber in Hessen, genau.
Genau.
Das kenne ich aus der Schule noch.
Also in Biblis bist du geboren?
Kernkraftwerk.
Weil das AKW dort war.
Genau. Genau. Und der größte Arbeitgeber der Region.
Ja, weil einer, der für Sonnenenergie war, damals in der 7. Klasse noch, kam zu uns in die Schule und hat einen Vortrag über Sonnenenergie gehalten, Solarenergie, und warum das AKW halt scheiße ist.
Ja,
und deswegen kann ich mich an Biblis erinnern, weil er gesagt hat, wenn das detoniert, ist Langen, kennst du Langen?
Ja, ja.
Da sind wir beide groß geworden. Wenn das detoniert, ist Langen auch im Radius. Das heißt, wir sollen uns auch...
gegen das Kernkraftwerk.
Nicht gegen, aber der war schon cool, der Typ. Der hat halt gesagt, es gibt die und die Varianten und Alternativen. Aber seid euch bewusst, weil zuvor wusste ich nicht mal, wo Biblis ist. Und auf einmal denke ich mir, okay, wenn da irgendwas passiert, bin ich am Arsch.
Ich versuche auch seit Jahren erfolgreich zu verdrängen, wo Biblis liegt.
Tatsächlich.
Ich habe keine Ahnung von Kernkraft, wie das Ganze funktioniert und wie sicher das Ganze ist. Ja. Also ernsthaft, ich habe keine Ahnung davon. Ja, ja. Aber ich kann was sagen über den Betreiber des Kernkraftwerks. Das ist ein Riesenkonsortium, Aktien dotiert. Es gibt so eine kleine Geschichte aus meiner Jugend. Ja. Und zwar durfte Joschka Fischer, war damals, glaube ich, Umweltminister oder so, durfte eine Rede halten. Das wurde auch monatelang vorher angekündigt, in Biblis halt einfach. Natürlich, klar, heißes Eisen, Umweltminister, Grün, bla bla. Und dann halt in Biblis mit Kernkraftwerk, ein super heißes Eisen. Das Kernkraftwerk hat es einfach so gemacht, die haben die ganzen Karten gekauft.
Nein.
Ja, ja, doch, die haben, nee, das kommt doch schlimmer. Die haben die ganzen Karten gekauft, haben dann an demselben Tag allen Betriebszugehörigen auf dem Standort freigegeben, die Bierzelte aufgebaut, haben die abgefüllt mittags schon mit Alk und haben dann alles, wie gesagt, der ganze Raum dann in dieser Posthalle, in der Posthalle sage ich, in dieser Turnhalle, war bis auf den letzten Platz ausverkauft, nur mit Mitarbeitern des Kernkraftwerks und alle angetrunken.
Alter.
Aber das heißt angetrunken, war besoffen.
Ja, und dann kommt Joschka Fischer.
Und dann kommt Joschka, der kam überhaupt nicht zu Wort.
Ja,
der kam überhaupt nicht zu Wort. Ach, das war eine richtige Kriegsführung. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, wie Kernkraft funktioniert, ob das jetzt umweltschädlich, gibt es Experten, weiß ich nicht. Aber das hat mir gezeigt, das Unternehmen kann nicht cool sein.
Ja.
Also sowas macht man einfach nicht. Ja. Das ist einfach schäbig. Da kam man, kam überhaupt nicht zu Wort, wurde ausgebuht und besoffene, nach Bier stinkende Menge. Ein Scheißunternehmen.
Ja. Respektlos auf jeden Fall.
Respektlos und einfach unfassbar. Also,
krass. Vielleicht einen kurzen Erfolg gehabt, aber was hat das für ein Image jetzt auf dich gezeigt? So?
Also, ja, aber zu der Zeit gab es noch diese sozialen Medien, wo du sagen konntest, okay, das wird jetzt aufgebaut.
Die haben das nicht so.
Nee, der kam einfach noch nicht zu Wort. Das hätte aber den Kernkraftwerksbetreiber auch nicht gestört, wenn er jetzt eine halbe Stunde gelabert hätte. Weißt du, das ist so, nimm es hin oder was auch immer. Aber sowas zu machen, ist halt einfach eine unverschämte Geschichte.
Ego-Problem auf jeden Fall.
Aber das, genau die Stories wollen wir hören. Sehr gut, mach weiter.
Back Wobei ich aber sagen muss, ist es zu der Zeit passiert, in meiner Jugend oder so, also kann man das so sagen, es gab Momente, da war ich high.
Okay, Moment. Darf man so sagen.
Und es gab auch Momente, da war ich nicht high. Und diese Geschichte trage ich jetzt auch, ich muss mal recherchieren, diese Geschichte trage ich seit 20 Jahren mit mir rum. Und kennt ihr das? Gute Geschichten erzählt man so oft, dass man irgendwann nicht mehr weiß,
ob sie wahr sind.
Deswegen an die Zuhörer, recherchiert's, wer da jetzt wirklich sagen kann, dass es passiert ist oder eben nicht passiert ist, wirklich so fundiert, der kriegt von mir ein Bier geschenkt.
Auf jeden Fall.
Das ist so eine Frage, die beschäftigt mich auch, ob es stimmt oder nicht.
Ja, klar.
Alright, jetzt einfach recherchieren und dann Victor schreiben.
Bitte schreiben, ich habe keine Ahnung.
Da haben wir eine Challenge am Start, wenn die
gewinnt, bitte.
Victor lädt ein.
Alright, also wie gesagt, in Biblis geboren. Bist du auch dort aufgewachsen oder warst du schon in Mannheim?
Ich bin dort aufgewachsen, aber ich war eigentlich, sobald ich konnte, war ich
in Mannheim.
Ja, auch arbeitend. Also ich habe da immer gearbeitet, habe immer irgendwelche Freundinnen gehabt. Ich habe immer, das Dorfleben hat mir einfach, ich hatte keine Lust aufs Dorfleben. Ja, aber nicht, weil ich so open-minded und so.
Ist halt langweilig. Also.
Ja, nein, ich dachte, mit mir stimmt was nicht.
Ach echt?
Ja, klar. Du bist in diesem Dorf, überleg doch mal, ich war 14, 15 und es gab 3 Vogue-Ausgaben bei uns im Zeitschriftenhandel in diesem kleinen Kiosk, Vogue, die Modezeitung.
Yeah.
Es gab 3. Eine wurde von irgendeinem schwulen Friseur gekauft, die andere weiß es nicht, was damit passiert ist, und die andere habe ich gekauft. Also es war wirklich so. Ich bin hin, durchs halbe Dorf gelaufen für, ich glaube, was hat es damals gekostet? Ich glaube, 10 Mark oder so.
Krass.
Vergleichbar mit heute 80 Euro.
Ja.
Und habe mir diese Vogue gekauft. Ja. Und natürlich haben es die Leute mitgekriegt. Und es ist super strange, dass ein Kerl 14, 15 sich die Vogue kauft.
Ja.
Auf dem Dorf. Ja. Und jeder hatte schon... Ja, der muss schwul sein. Einfach. Weil ich fand es super geil, weil die Vogue halt so aufgebaut ist, dass du hast Kunst, du hast Kultur, du hast Werbung, du hast Fashion, du hast Design, du hast einfach alles. Es war so wie so eine kleine Tür zur Welt. Und da dachte ich wirklich dann auch, ich habe trotzdem die Vogue weitergekauft, aber dachte, mir stimmt irgendwas nicht.
Ja.
Weil woher kam der Impuls? Und ich fand es super geil. Und deswegen habe ich gemerkt, das Dorf, ich will da nicht hin. Aber nicht, weil ich irgendwie sage, ich muss jetzt raus in die Welt, sondern ich muss raus aus dem Scheiß.
Ja, weißt du da nicht so reinpasst.
Ja, genau. Also ich habe da nicht reingepasst. Ja. Genau. Und es war für mich dann immer so raus aus dem Dorf.
Ja.
Und dann halt klar, ich meine, die nächstmögliche Stadt wäre Worms gewesen, aber nee, danke. Worms, nein. Das ist für viele Fisch. Für mich war es nichts. Und, oder Darmstadt, das ist auch nichts. Und dann halt natürlich, klar, dann nach Mannheim. Und dann habe ich mich da immer rumgetrieben und auch immer gearbeitet und immer, was ich Kunst halt besucht oder irgendwas, mich damit beschäftigt. Ja, ja. Und fand es auch immer geil. also relativ schnell raus aus dem Mist. Und dann tatsächlich dann,
sprich du weiter, erzähl du.
Genau, und dann, ja.
Alright. Okay, ich mach einfach mal weiter.
Mach einfach mal weiter.
Ja, das ist eigentlich so das, was ich noch aus dem Kopf habe. Jetzt haben wir alles auf dem Papier. Und unsere Notizen sagen auf jeden Fall, dass du dann 2009 nach Mainz gekommen bist zum Studieren. Architektur.
Ja.
Gleichzeitig aber auch in einer der bekanntesten Bars in Mainz angefangen hast zu arbeiten, im Schon Schön. Oder war das ja so ein Prozess, wo du da... Oder stimmt nicht
so ganz? Es stimmt, es stimmt. Okay. Aber allerdings habe ich kam nach Mainz zum Studieren und wollte immer raus aus der Gastronomie. Ich habe ja vorher dann immer auch schon in der Gastronomie gejobbt. Bin dann aber, als ich dann nach Mainz kam, habe ich erst tatsächlich ein halbes Jahr, glaube ich, an der Tankstelle gearbeitet. Weil ich dachte, ich habe keinen Bock auf Gastro. Ich will raus aus der Gastro, ich studiere, um dann seriös zu werden. Und dann Gastro ist erstmal nichts für mich. Und dann, tatsächlich, habe ich dann angefangen im Schon Schön, weil ich dachte, da kann man besser und schneller Geld verdienen. Wobei, aber, das darf ich das sowas erzählen? Ich habe im Red Cat einmal Probearbeiten gehabt.
Ja, also,
ich weiß nicht, was du erzählen darfst oder nicht, entscheidest du?
Das entscheidest du.
Okay, ja, wow, dann habt ihr das super. Das schon im Red Cat hatte ich ein Probearbeiten. Ja, und die hatten aber keinen Bock auf mich. Und dann habe ich an der Tankstelle angefangen zu arbeiten.
Ach so, dann, und dann schon schön danach.
Und dann, dann habe ich aufgehört in der Tankstelle, weil dieses frühe Aufstehen und diese, was habe ich gekriegt, 7 Euro die Stunde, das war
dann zu
wenig. Nee, war nicht
gut. Also für damalige Verhältnisse, den Mindestlohn gibt es auch, auch nicht so lange. Also für alle Leute, die sich beschweren, dass der Mindestlohn so gering ist, den gibt es auch nicht so lange.
Ja, schon. Also ja, was hatte ich, 6, 7 Euro die Stunde und so. Klar, als Student bist du froh, hast 5 Stunden gearbeitet und so, und dann hast du das nicht... Das war schon okay, aber da bin ich halt in die Gastro, da hast du ganz anders verdient, da bist du mit über 100, 120, 130 Euro am Abend
Trinkgeld und so.
Also eine ganz andere Situation. Und es war halt auch Fans, also cool, um Leute kennenzulernen. Das war jetzt nie meine Triebfeder, aber es war immer cool, es war cooler. Also höheres Sozialprestige, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Aber. Und dann hat ja jahrelang immer schon schön gearbeitet, klar. Und das war auch cool.
Kurzer Deep Dive in die erste Reaktion, als du nach Mainz gekommen bist.
Ja.
Also wie sah die aus? Du bist aus Mannheim gekommen oder erstmal Biblis, dann nach Mannheim, hast Mannheim erlebt. Wie war es für dich so, Mainz zu erleben?
Ja, also es war so, dass ich eine Zulassung zum Studieren bekommen habe für, was war das, Wiesbaden, Darmstadt, Karlsruhe und Mainz. Mhm. Und ich kannte alle Städte, bis auf Mainz.
Ah, okay.
Genau.
Ah.
Ja, ja, ich kannte Mainz überhaupt nicht, also gar nicht. Überhaupt nicht.
Ja.
Und dann habe ich aber gesagt, jo, ich habe jetzt eine Zulassung für alle drei Städte. Ich nehme die Stadt, die ich nicht kenne.
Ja.
Hätte ein Riesenreinfall werden können. Ich bin nach Wiesbaden gegangen oder so.
Yes.
Keine Ahnung. nein, aber tatsächlich, ich kannte Mainz überhaupt nicht. Und dann kam ich nach Mainz. Und ich war vorher aber schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, in Mainz, weil ich mir halt Wohnungen angeschaut habe. Mhm. Und es war super strange irgendwie, weil das halt natürlich Wohnungen irgendwo in Gonsenheim oder irgendwo anders waren. Ich habe wenig von der Stadt gesehen selbst dann. Und war ein Sprung ins kalte Wasser. Und dann kam ich aber nach Mainz und das Erste, was mir aufgefallen ist, so bewusst jetzt im Rückblick, war, alle waren so brutal nett. Also alle waren sie nett, Frauen, Männer, alle waren sie so richtig, richtig, richtig nett.
Ja.
Und das kennst du gar nicht. Also wenn du aus Mannheim kommst, in Mannheim fährst du Fahrrad und wenn du dich dreimal angeschrien wirst, überlegst du, bin ich überhaupt noch in Mannheim?
Ja.
Also du, ja, genau so. Da hörst du so Sachen wie, ja, du blöder Wüt, verbüht, fährst du. Also du wächst, auch wenn du kein Deutsch kannst, dann solltest du wirklich in Mannheim Fahrrad fahren, dann wirst du halt angeschrien die ganze Zeit und lernst wenigstens schon mal die Schimpfworte. Und hier in Mainz sind alle so nett, dass ich mir echt am Anfang richtig verarscht vorkam. Also wirklich.
Verarschen die mich? Warum sind die so nett?
Ja, genau, warum sind die so nett?
Was passiert hier gerade?
Ja, was läuft hier? Also wenn die Typen, jetzt denke ich, ist normaler Umgang. Aber damals waren die so nett und dachte ich mir, okay, die Männer, okay, ich glaube, hier sind alle irgendwie, die sind einfach so ein bisschen zu nett.
Ja.
Vielleicht für mich. Und die Frauen so super nett. Ich so, okay, krass, das Outfit trage ich jetzt nur noch.
Ja, ja. So, weißt deswegen du, so. Bin ich angesprochen.
Genau, aber das war so, das ist mir aufgefallen und es ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Meins ist aber auch nett. Wenn ich Besuch bekomme für Leute von außerhalb, sagen die auch, alle, die sind alle so nett und so hübsch und so nett. Und denke ich mir auch, ja, das ist mir auch also positiv.
Safe, safe. Also es war auch unsere Reaktion, ne? Als wir
sind ja auch vor 5 oder 6 Jahren hergezogen.
Aus Langen.
Aus Langen, was jetzt auch, also es war ein schöner Ort zum Aufwachsen, aber jetzt auch nicht, wo ich alt werden wollte.
Ja.
Und Mainz, bei mir war es auch so, ich hatte einen Platz zum Studieren im Nachrückverfahren bekommen und ich hatte eine Wohnung in Mainz bevor ich einen Fuß nach Mainz gesetzt hatte, weil ich habe einen Wohnantrag im Wohnheim gestellt. Da habe ich eine Wohnung gehabt und ich wusste nicht mehr, wie Mainz aussieht oder wie es ist.
Du hast doch keine Ahnung, wo ist das Wohnheim?
Ich in Mainz Ahnung.
Und wo kann man da...
Das war das Wohnheim auf dem Unicampus und ich wusste nicht, wie ich da reinkomme, weil überall waren Schranken. Du konntest nicht in den Campus reinfahren. Und dann bin ich ausgestiegen und bin erstmal 20 Minuten zu meiner Wohnung gelaufen, die sagen, da kannst du reinfahren und so. Aber dann haben wir es auch gemerkt, in Mainz wird man echt mit offenen Armen empfangen. Sehr coole Leute, sehr entspannte Leute, jeder macht sein Ding.
Ihr kommt aber beide aus Langen. Das heißt, ihr seid auch zusammen aufgewachsen. Ja. Ihr kennt euch seit Kindertagen.
Genau, ja.
Ist auch spannend, oder?
Ja. Also ja, für den einen oder anderen schon.
Auf jeden Fall. Also es gab mal so eine Zeit, wo man sich so aus dem Blick verloren hatte, aber dann spätestens ab der 8., 9. oder so, ne?
10. Ich bin dann auf die Realschule, weil ich der Dümmere war. Und er aufs Gimmi und dann bin ich wieder zurück aufs Gimmi gekommen und dann haben wir uns wieder gesehen auf jeden Fall. Ja. Aber die Reaktion hatten wir auch auf Mainz. Sehr, sehr schön.
Absolut. Sehr.
Man hat das Gefühl bei uns oder bei mir persönlich kam dann, ich will der Stadt irgendwas zurückgeben. Ja. Weil die mich so schön aufgenommen hat. Ich will da irgendwas zurückgeben. Und das war auch einer der Antriebspunkte, warum dann irgendwie sowas wie S-Fum entstanden ist. So. Weil man sich dachte, ey, man will den Künstlern, man will der Stadt was zurückgeben.
Es ist aber
und natürlich, man will was Eigenes starten, was halt cool ist. Und damals war es einfach nur cool.
Ja, man hat schon das Gefühl, man kann was machen. Es wird auch dankbar angenommen. Die Leute freuen sich drauf. Die Leute gehen gerne weg. Das ist halt auch so meins, die sind ja ein
Leben. Ja, das ist ein sehr, sehr dankbares Publikum. Die haben gerne Spaß.
Ja,
sind keine Leute,
die finde ich aber ganz, find ich auch so, ja. Die Leute, man hat kein blödes Gefühl, also ich, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ein Düsseldorfer sagen würde, ah, ich will Düsseldorf was zurückgeben oder ich will, jetzt nichts gegen Düsseldorf oder so.
Ja,
aber, oder wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, ich will Bottrop, Gelsenkirchen was zurückgeben. Ja, eine Ohrfeige. Was willst du denen zurückgeben? Also jetzt nicht gegen diese Städte, aber...
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, worauf du
hinaus willst. Mainz gibt man gerne zurück und es wird dankbar auch angenommen und es kommt wieder zurück. Das ist toll. Und man kann auch... Hier sind die Wege auch so kurz. Man redet mit den Leuten und macht was. Das und ist das ist toll. Ja, und keiner ist... Du hast auch keine Neider oder Hater oder sonst irgendwie was. Also das Gefühl habe ich jetzt... Habe ich jetzt nicht oft gehabt, ja.
Yes. Safe. Also wir haben auch ungefähr die Erfahrung gemacht. Klar hat man mal hier und dort irgendwelche... Leute, die dann einen schon ein bisschen abfacken, aber es ist normal in jedem, sag mir mal, irgendein Leben, wo du wirklich ohne Probleme durchläufst und keine Menschen dich
abfacken. Ja, umso bewusster wird es dir dann eigentlich, weißt du, wenn du sagst, krass, jetzt hatte ich dieses Jahr 5-mal mit Idioten zu tun.
Ja, selbst.
Das ist krass, also klar, es ist blöd wegen den 5-mal, aber es ist halt cool wegen den restlichen 300 Millionen Malen, mit denen du keinen.
Aber wir spulen fort. Also, du bist dann nach Mainz gekommen, hast
du Entschuldige,
alles gut. Und währenddessen noch zum Architekturstudieren bist du hergekommen.
Ja.
Und währenddessen warst du dann doch irgendwie wieder in der Gastro. War das dann da der Moment, wo du sagst, da hast du dich in die Nacht verliebt? Oder war das schon immer so? Und schon schön konntest du es während der Tätigkeit das wieder ausleben oder erleben, dass du gesagt hast, hey, ich mache jetzt den nächsten Step.
Ja, also es war dann, ich war ein Jahr in Spanien, habe ein Auslandssemester gemacht, oder es war ein Trimester. Ja. Und dann kam ich zurück und es war vorher schon so, ich habe mich immer mehr von diesem Studium entfernt, von den Strukturen. Mhm. Und dann kam ich zurück und war überhaupt nicht resozialisierbar, wie jemand, der irgendwie lange auf der Straße gelebt hat.
Yeah.
Keine Ahnung. Und kam halt überhaupt nicht mehr zurück. Also ich kam nicht mehr zurück. Als ich zurückkam aus Spanien, aus Sevilla, ich bin nicht mit dem Flugzeug zurückgekommen, sondern ich bin wirklich mit dem Zug gefahren.
Also, echt?
Ja, im Nachtzug. Ich war 24 Stunden oder so unterwegs. Und Zugfahren ist auch ganz ehrlich die zivilisierteste Art zu reisen. Also weder Flugzeug noch
irgendwelche,
was auch immer, Schiff vielleicht noch, ja, wenn es nicht gerade so eine AIDA-Geschichte ist. Aber Zugfahren ist krass zivilisiert, weil du sitzt und die Landschaft rast an dir vorbei und du hast auch Zeit. Und trotzdem kam ich lange nicht an. Ich war zwar hier, aber ich war auch nicht mehr dort. Ich war einfach nirgendwo. Ich war in so einem komischen Warteort vielleicht. Ja, und wusste überhaupt nicht, konnte es auch nicht formulieren für mich nur. Und ich habe mich dann auch in die Uni gequält oder in die Hochschule gequält. Aber es war so anstrengend. Das war so, ich bin nicht gelaufen, sondern wie durch so Sirup gelaufen. Und ich kam nicht mehr zurück. Und ich kam auch nicht mehr rein in diese ganze Geschichte. Und dann irgendwann immer mehr halt in die Gastronomie rein, da halt Geld verdient. Und dann irgendwann musste ich mir selbst eingestehen, Digi, es macht keinen Sinn. Ich kann nicht zwei Orte gleichzeitig sein oder zwei Menschen gleichzeitig sein. Da war einfach die Entscheidung da, ich brech ab. Und es war natürlich klar, wenn man sein Studium abbricht, das den Eltern zu erklären, das werdet ihr ja auch wissen, dann ist es erstmal so eine Hemmschwelle. Ja?
Ja, klar.
Das ist vielleicht wie die erste Tätowierung oder das ist vielleicht wie so ein Outing oder vielleicht ein Studium abbrechen ist erstmal scheiße. Aber es ist halt, wenn du es bewusst machst, eine bewusste Entscheidung. Und dann kannst du sagen, okay, aber ich war auch nie mit leeren Händen. Ich hatte dann halt klar den Job und habe das dann gemacht.
Wie war die Frage?
Das war keine Frage.
Das ist sehr gut. Du hast schon ein bisschen ausgeholt. Hast du mit in dein Leben mit reingenommen. Aber die Frage war auch so, war dann dieser Moment, dass du, die Ausgangsfrage war, wann hast du dich sozusagen in die Nacht verliebt? Weil dieses Zitat kommt immer wieder mal von dir, liest man hier und dort.
Ja.
Und das war dann halt die Frage, ob du...
Es war eigentlich schon schön, tatsächlich. Ja. Es war so, schon schön, war so vom, war ein super cooles Team, ist wahrscheinlich immer noch, ich kenne das Team nur nicht mehr. Und ich habe da gearbeitet und das war dann wirklich so 4, 5, 6 Mal die Woche und immer schön gearbeitet, ganze Nachts und so. Und das war genau mein Rhythmus. Das war absolut mein Rhythmus. Ja. Mittags aufstehen, dann irgendwas machen und dann abends arbeiten die ganze Nacht und dann heimkommen. Das war genau mein Ding und das habe ich Jahre gemacht. Also locker 4 Jahre, 5 Jahre am Stück. Tatsächlich, also wirklich kein Urlaub oder sowas. Vielleicht ab und zu mal krank, aber höchstens 3, 4 Mal. Wirklich jahrelang.
Ach krass.
Genau, ich habe dann irgendwann mal aus Gag mal gezählt, wie viele Stunden es waren, die ich da in diesem Laden verbracht habe. Mhm. Ich weiß es nicht, es waren 8, 9 oder 7.000 Stunden oder so. Keine Ahnung, wie viel es war, ich weiß es nicht, aber es war so eine enorme Zahl. Und da habe ich mich verliebt in die Stadt, in die Nacht, auch in die Stadt. Mhm. Und es war super geil. Aber klar, es ist wie so ein Tunnel, in dem du bist. Du bist dann, gehst arbeiten, nachts und so hättest du die nächsten 40 Jahre gehen können. Wahrscheinlich nicht körperlich, aber.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, krass, ich kann das nicht weitermachen. Ich muss irgendwie mich öffnen für irgendwas anderes. Mhm. Und dann ging so ein bisschen die Suche los. Und dann durch, ja klar, Fabian war das dann so, der dann auch dann dort gearbeitet hat. Und dann haben wir gesprochen, komm, wir machen uns mal selbstständig beim Kaffee trinken in der Hanna-Batterie. Und es war so ein Gag. Ach, komm,
wir machen. Ach, Wir
haben beide schon schön gearbeitet,
ja. Okay, krass. Das heißt, ihr kannt euch schon vor.
Genau, Leute, wir kannten uns vorher schon. Und dann hieß es dann, ja, komm, wir machen eine Bar. Das war ein Gag. Und irgendwann Monate später, du so, meinte dann, Fabi, ey, du denkst du immer noch? Ich so, ja, ich denke auch dran. Es war dann wirklich so, und also, muss man überlegen, aus dem Nichts heraus.
Ja. Yeah.
Und wir haben dann, über Umwege, stieß dann Viktor Bergmann dazu. Hm. Genau, dann haben wir uns selbstständig gemacht. Und der Moment, wo ich mich in die Stadt verliebt habe, war klar natürlich, oder in die Nacht verliebt habe, war während dieser stupiden Channel-Nummer.
Also ich meine, wenn du halt wirklich, du machst ja sowas nicht 3, 4 Jahre am Stück, wenn du keinen Spaß daran hast, weißt du, ich meine so, 5, 6 Tage die Woche abends arbeiten, so wenn es dein Rhythmus war auf jeden Fall.
Ja, klar.
Kann ich mir schon vorstellen, dass man schon in so einem Tunnel ist, aber der einem auch Spaß macht. So.
Ja, ultra. Und dann liebt man es auch. Man wird ja dann auch gut darin, wenn du hunderte von Stunden, tausende von Stunden irgendwas machst, wirst du gut darin.
Bist du ein guter Bartender?
Barkeeper?
Kannst du so diese...
Diese Moves? Nee. Ich habe in der Bar auch nicht im Zirkus. ich weiß, was du meinst. Nee. Ja, man sieht es ja immer so, diese Flying.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, ich finde es strange, weil klar, es ist voll die Kunst, also Akrobatik, finde ich geil.
Ja.
Aber das Ding ist, das basiert darauf, wenn du an der Bar arbeitest, ist Bar halt immer relativ klein. Du musst auf engen Raum arbeiten. Das heißt, die Ellenbogen sind am Körper. Du bewegst dich auf sehr, sehr, sehr engen Raum. Und dadurch entstehen halt Bewegungsmuster.
Die es nur da gibt,
wirklich nur da existieren. Das heißt, du nimmst dieses Glasdrehen, ist ja so berühmt, man nimmt ein Glas und dreht es, basiert nur darauf, dass du auf engen Raum arbeitest. Du kannst nicht ein Glas nehmen und dann nimmst du die andere Hand und drehst es oben, das Glas, und dann lässt du dir es funktioniert nicht. Du hast die eine Hand sowieso schon besetzt und neben dir ist noch ein Idiot und der rennt an dir vorbei. Das heißt, du nimmst es und auf engstem Raum und was anderes kannst du nicht machen. Hände, also Ellenbogen am Körper, Glas in der Hand, du drehst es, weil du es brauchst halt. Das Glas steht nach unten und du brauchst aber die Öffnung oben und du nimmst es und drehst es. Deswegen, also die viele Bewegungen, die stattfinden in der Bar, sind viel fake und guck mal, aber die machen halt einfach Sinn. Du nimmst das Glas halt irgendwo her und drehst es auch.
Ja.
Genau, und deswegen, ja, was heißt Tricks? Es gibt schon, ich war schnell, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber du musst auch, wenn du ein guter Barkeeper, weil wir haben sehr lange in der Gastro gearbeitet, eher 5 Jahre, ich 3, 4 Jahre. Ja. Und ab und zu habe ich auch an der Bar gearbeitet. Ja. Auch abends, auch auf Events und so. Aber ich war halt, es war jetzt nicht jeden Tag. Aber wenn du halt schnell warst, weil es gibt ja Stoßzeiten. Empfang, Stoßzeit. Und
du kennst deine Arbeitsfläche, du weißt ja, wo was, wie.
Genau, so. Weil dann bist du schnell, dann bist du halt auch ein guter Barkeeper.
Ja, genau.
Du sehr relativ schnell viele Leute versorgen kannst.
Du musst schnell sein, auf jeden
Fall. Du musst schnell sein.
Sonst überlebst du da nicht.
Und schnell war ich, also ultra, alt, Digga, war ich scheiße schnell.
Wie viele Drinks hast du rausgehauen in der Stunde?
Kann ich dir nicht sagen, aber ich war schon so, ich war richtig mies. Es war vorhin schon mies schnell.
Ja,
ich hab damals, das war ewig her, mit einem Freund zusammen an der Bar in Mannheim gearbeitet. Das war so eine Großraumdiskothek. Und wir hatten es gab zwei Bars, eine Riesenbar und eine kleine Bar. Und die kleine Bar war vorher, bevor ich und mein Kumpel gekommen sind, war immer besetzt mit 4 Leuten. Als wir kamen, haben wir uns eingegroovt, haben nicht lange gebraucht und waren wir nur noch zu zweit. Wir haben die anderen immer weggeschickt. Wir hatten Bock auf die, weil wir. Und wir waren halt.
Ey, sonst ist es zu eng, weißt du?
Macht keinen Sinn.
Das packt ab, wenn zu viele Leute hinter der Theke sind.
Zwei weniger, mit denen du richtig im Flow bist, als.
Richtig, und ich habe mit einem Kumpel alleine die scheiß Bar geschmissen die ganze Zeit. Und wir haben so auch, dass wir uns abgewechselt haben mit dem Rauchen. Eigentlich waren wir anderthalb. Und da haben wir richtig Speed und wir haben wirklich Gas gegeben und schnell. Also ich war als Barkeeper, würde ich sagen, ich war nicht der Sauberste unbedingt jetzt, dass ich.
Da kenn ich auch. Der war schnell gut. Aber der war nicht sauber.
Also wenn ich die Schicht sauber raus?
Ja, das
aber mein Arbeitsfläche ist jetzt nicht die sauberste.
Ja, ich war ordentlich. Also muss ich sagen, ich war immer ordentlich, aber es war immer drüber gewischt, war nass und drüber gewischt, dann war es wieder sauber. Ja. Aber ich habe jetzt, klar, das muss auch so vom Konzept so sehen, ich habe jetzt nicht die High-End-Cocktails gemacht, auf gar keinen Fall. Aber ich war schnell und habe wirklich Druck gemacht. Also ich war, wenn man sagt, bist du ein guter Barkeeper? Sagt ja, ich war ein schneller Barkeeper. Oder Barmann.
Ja.
Ich war ein schneller Barmann auf jeden Fall. Und im Gutort hat er auch gearbeitet und da ist, da darf ich nicht sagen, dass ich gut war, weil wir die Karte auf uns zugeschnitten haben und die Arbeitsfläche gebaut haben nach unseren Bedürfnissen. Deswegen ist es natürlich leicht, gut und schnell zu sein. Aber ich würde sagen, ich war okay, auf jeden Fall.
Also du bist auch im Gutleut. Lass uns mal jetzt Studium abgebrochen mit Fabian und Viktor, dann Gutleut gegründet, jetzt sind wir da gerade. So. Warst du, jetzt bist du momentan immer noch ab und zu an der Bar, wenn es wieder geht, wenn es wieder gehen würde oder damals, als es noch ging. Ja. Bist du dann auch ab und zu noch an der Bar, weil du sagst, ich hab Bock? So?
Ja, ich war eine Zeit lang an der Bar und habe auch da gern gearbeitet und ich habe auch Bock.
Weil als Gründer ist es ja so, du hast ja nicht mehr nur die Arbeit als Barkeeper, sondern du musst dich halt um andere Dinge kümmern. Es ist einfach so.
Ja, ist es halt wirklich tatsächlich. Ja. Also an der Bar arbeiten, ich habe mir das immer so vorgestellt, einmal die Woche mache ich Bar einfach nur, um dieses Feeling beizubehalten, dieses Arbeiten. Das ist aber, ich glaube, wenn man eine Zeit lang nicht an der Bar gearbeitet hat, vielleicht kannst du mir da zustimmen, dann idealisiert man so, sagt eigentlich, was voll geil. Wenn du dann aber, wie ich jetzt, eine halbe Stunde an der Bar bin ich schon abgeturnt.
Du hast schon keinen Bock
mehr. Habe ich keinen Bock mehr.
Boah.
Ja, das ist halt
der
so.
Der will was von mir, der beruhigt dich mal.
Das ist so. Man muss sich entscheiden. Also wenn man sagt, wenn ich an der Bar arbeite, dann musst du ein Barmann sein oder Barkeeper. Dann musst du es sein und nicht so wie ich, so halb das, halb dort und hier und Kopf woanders und der Tür steht will was von mir und da ist irgendwas. Das kann ich nicht. Also ich kann meinen Kopf gar nicht ausschalten. Das ist halt das Problem. Deswegen kann ich nicht an die Bar gehen in dem Sinne.
Okay, klar.
Leider. Aber ich erinnere mich gerne dran zurück. Aber ich brauche es jetzt nicht nochmal. Ich bin... Ja. Aber auch die Geduld nicht mehr.
Ja, Geduld brauchst du, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, mit dir und mit anderen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist so. Und als, ich weiß gar nicht, wie es war. Seit wann existiert das Gutleut?
2016,
okay. Ich bin 2014 nach Mainz gekommen. Das heißt, okay. Aber ich war halt in anderen Läden. Ich war nicht
lass mal bei Gutleut kurz bleiben.
Ja, genau.
Von der Bar. Es gibt auch noch eine Etage drüber. Und in dieser Etage gibt es sehr oft Ausstellungen, Kunstausstellungen. Und wie kam diese Idee? Warum? Und weshalb förderst du oder warum hast du so ein Konzept? Oh wow, hast du so ein Konzept?
Ja, ich bin nebenbei auf jeden Fall. Aber die Frage wollte ich auch stellen. Gab es diese Idee mit der Galerie oben schon direkt am Anfang, als ihr Gutleut gegründet habt, gestartet habt? Oder war das erst so, ey, geil, wir wollen eine Bar haben und im Nachhinein, ey Mann, wir haben auch Bock auf zeitgenössische Kunst.
Ja.
Also wie kam der Gedanke?
Ich glaube, dass die Idee tatsächlich vom Viktor Bergmann stammt, weil es eine richtig gute Idee ist. Und die ist zu gut, als dass sie von mir kommen könnte. Das ist, richtig Props, wieder Props an Viktor. Ich glaube, es war seine Idee, weil wir hätten die Möglichkeit gehabt, dann irgendwann da oben auch noch Gastronomie anzusiedeln. Es kamen auch Leute auf uns zu, die gesagt haben, ja, kostet es immer so voll und so, mach doch oben auch Gastro.
Es macht ja, also der Gedanke ist ja nicht abwegig.
Nee, der Gedanke ist dann ganz schnell da. Ja. Genau.
Mehr Tische, kannst du mehr Leute bewirken.
Genau, aber es macht keinen Sinn, weil ich finde einfach, du eine Wertsteigerung oder eine Wertigkeit in dem Sinne funktioniert meistens über Limitierung. Und das ist in dem Fall dann halt, wäre es nicht gegeben. Wir hätten gesagt, okay, wir sind da unten bei, was weiß ich, 120-140%. Die oben machen wir auch noch. Und dann haben wir unten 140 und oben 140 mal 280%. Was ist das für eine Rechnung?
Ja, ja, Milch.
Funktioniert nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen unten Gast. Wir haben zum Glück auch noch die Möglichkeit, draußen die Bestuhlung zu nutzen und so. Deswegen wäre das okay. Und wenn der Laden voll ist, ist der Laden voll. Und dann ist gut. funktioniert ja auch. Und oben kam es dann halt mit den Ausstellungen dann halt ja, relativ schnell. Also einfach, weil der Bedarf auf beiden Seiten da ist. Also von Künstlern, die ausstellen wollen und Leuten, die ihre Kunstausstellung besuchen möchten. Von daher ist zwar das eine zum anderen geführt. Und es, kommt mir gerade auch so die Idee.
Ja.
Es ist oft so, kennt ihr wahrscheinlich eben auch, dass man, wenn man zwei Probleme hat, ja, und es gibt ja überall, es gibt wie so eine Kette an Problemen auf der einen Seite und Probleme auf der anderen Seite. Wenn du es aber schaffst, die richtige Perle der Probleme auf beiden Seiten zu finden, dann hast du die Lösung. Also nur mal als Beispiel. Wenn du das Problem hast, ah krass, es gibt so viele Leute, ich gehe zu wenig Kunst in Mainz und oh, ich würde gerne mehr Ausstellungen, es gibt zu wenig Kunst. Und auf der anderen Seite sagen Künstler, es gibt zu wenig Ausstellungsflächen in Mainz. Dann hast du zwei Probleme. Ja. Aber die beiden Probleme miteinander verbunden ist die Lösung.
Ja.
Die aber so ein kleines Problem ist die Lösung meines Problems. Und
gleichzeitig genau, absolut. Genau. Das ist vielleicht besser formuliert auch. Dein Problem ist die Lösung meines Problems. Das ist viel besser
formuliert. Ich glaube, einer der Grundsätze vom Unternehmertum, wenn du Probleme löst, dann wirst du erfolgreich. So, umso mehr Probleme oder umso dringender dein Problem ist, umso größer das Problem. Wenn es jetzt 500.000 Menschen geben würde in Mainz alleine, so, die Kunst wollen und die anderen 500.000 Künstler sind und du dieses Problem löst, dann wirst du halt auch erfolgreich, wenn du es richtig umsetzt.
Danke, das sehe ich absolut 100% so. Das ist aber auch, glaube ich, das Problem.
Das ist aber auch Wert schaffen. Du schaffst einen super Wert, einen Mehrwert in der Gesellschaft.
Absolut. Ich meine, wir sind ja alle Teil der Gesellschaft. Wir sind auch alle Teil der Stadt, das haben wir auch nicht vergessen.
Ja.
Wenn du mir sagst, die Stadt macht Scheiße. Nein, wir sind alle Teil der Stadt, also das ist auch unsere Schuld. Ich glaube, das ist aber auch das Problem von allen Städten und die beste Stadt, die ich kenne, ist Mainz. dass man sagt, okay, mir geht es darum, wenn ich ein Problem sehe oder finde oder was auch immer, was mich jetzt persönlich betrifft, dann freue ich mich jedes Mal, weil ich sage, geil, ich habe ein Problem gefunden.
Ja.
Das Problem ist ja da, ob ich es sehe oder nicht. Und wenn ich es dann finde, freue ich mich, weil es mir lieber, als wenn ich es nicht sehe.
Jetzt weißt du wenigstens, dass es da ist. Vielleicht fällt dir irgendwann mal eine Idee ein, wie man es lösen könnte.
Ganz genau. Und die Stadt Mainz, Und die Stadt Mainz ist so, dass sie brutal viel Angst hat zu wachsen, sich zu entwickeln und progressiv in die Zukunft zu gehen, weil bevor du das machst, musst du erstmal die Probleme erkennen.
Ja.
Und ich bin so, wenn ich ein Problem sehe, freue ich mich, dann gibt es eine Lösung oder auch nicht, aber das ist cool. Mainz, genau, aber Mainz sagt, krass, sobald man ein Problem entdeckt, dann suchen alle nach den Schuldigen. mir geht es nicht um den Schuldigen oder so, oder wer ist dran schuld, oder warum wurde es die ganze Zeit nicht gemacht? Deswegen hat Mainz Probleme zu benennen, weil sie Angst haben, dass ein Schuldiger gesucht wird.
Ach so.
Und das ist total kontraproduktiv.
Ja.
Und dann, wir haben, aber ich weiß nicht, ich glaube, Deutschland hat eh so ein Problem mit
Schuldzuweisung,
und aber auch mit, ich weiß nicht, ob es Deutschland, wahrscheinlich weltweit, weil wir können nur über Deutschland reden. Ja. Deutschland hat das Problem mit Scheitern oder mit Fehlern.
Das ist
eine beschissene Fehlerkultur oder Scheitern.
Eine Kultur des Scheiterns. Ja, das ist auf jeden Fall eine falsche, also meiner Meinung nach, eine kontraproduktive Fehlerkultur, weil Fehler als etwas angesehen werden, die du nicht machen darfst.
Mhm.
Und eine Sache, die ich meinen Kindern mitgeben will, ist, mach so viele Fehler, wie du kannst.
Digga, mach.
Weil so viele Fehler, wie ich gemacht habe, die haben mich jetzt dahin gebracht, wo ich bin, ohne es jetzt zu sagen, ich bin jetzt krass oder irgendwo, ich bin noch lange nicht da, wo ich ankomme, aber ich habe so viel gelernt.
Okay.
Ja. Und als Kind bekommst du halt, machst du Fehler, kriegst du erstmal direkt damals eine Backpfeife und heute Anschiss. Oh, warum
machst du das? Oder in der Schule einfach rot anmarkiert und sonst
was. Ja, genau.
In der Schule wird dann beigebracht, Fehler zu machen ist nicht gut, weil dann kriegst du eine scheiß Note, hast kein gutes Ansehen in der Schule, wirst halt zu dumm abgestempelt und so weiter und so fort. Dann traust du dich noch nicht mal, Fragen zu stellen oder noch weitere Fehler zu machen, um daraus irgendwie auch lernen zu können. Ne?
Ja, man redet mal mit Leuten, die richtig erfolgreich sind, die sagen, die haben von ihren Fehlern, aus ihren Fehlern viel mehr gelernt, als aus ihren Erfolgen.
Ja, klar, natürlich.
Also ganz ehrlich, wenn irgendjemand einen Fehler, ein Mitarbeiter von mir hat letztens irgendwann mal einen blöden Fehler gemacht, das ist halt einfach so. Und dann hat er mir das erzählt, dann habe ich mich bei ihm bedankt und gesagt, danke, dass du mir das sagst. Weißt du, woher dieses Scheitern oder dieser Fehler kommt?
Wie das entscheidet.
Also, ja, und so, willst du diesen Fehler nochmal machen? Der so, natürlich hat er gesagt, nein, werde ich nie wieder machen.
Ja.
Da habe ich gemeint, geil, ist doch schön.
Was war dein größter Fehler?
Oh mein Gott.
Dein größter Fehler. Aus dem du...
Jetzt hast du ihm eine gute Vorlage
gegeben. Ah, das ist mies.
Ja, jetzt hast du ihm eine gute Vorlage gegeben auf jeden
Fall. Mein größter Fehler? Es ist echt schwer. Also...
Was dir jetzt einfällt.
Also was dir einfällt jetzt.
Was war mein größter Fehler?
Das
total nicht. Echt? Okay, ich kann nichts aus diesem Fehler lernen. Aber es ist, glaube ich, der größte. Meinst du, wenn ich jetzt zurück in die Vergangenheit reisen könnte? Könntest du mal ändern?
Was war einer deiner größten Fehler, die du gemacht hast?
Dass ich 2012 keine Bitcoins gekauft habe.
Ja, okay.
Das
okay.
Sorry, tut mir leid.
Aber nein,
das
ist, hey, alles ist so. Wir sind voll bei
dir. Alter, ich guck. Ich hätte 2012 tatsächlich Bitcoins kaufen können.
Hast du mit dem Gedanken gespielt und hast du
da? Ja, mir wurde das angeboten von einem. Ah, okay. Das war so ein super nerdiger Typ, der so, ja, Bitcoins Zukunft und so.
Was hättest du gezahlt damals?
Ich hätte wahrscheinlich 1000 Euro eingezahlt. Ich weiß auch, was es teilweise wert gewesen ist.
Ja.
Also 1000 Euro 2012 oder so.
Ja, das ist halt die Sache. Aber ey, cool, danke, dass du den Fehler mit uns geteilt hast, auf jeden Fall. Auch.
Ich ärgere mich jetzt auch, ne? Jetzt,
ey, darüber ärgert man sich. Vielleicht, guck mal, vielleicht lernt man aus dem Fehler und denkt man sich, Sachen, die egal in was für eine Art und Weise neu entstehen, dass man sie nicht von vornherein abstempelt, als ist doch Bullshit, passiert nicht, sondern vielleicht guckst du jetzt das nächste Mal ein bisschen genauer drauf.
Oder besser gesagt, was, vielleicht könntest du ja noch mal, vielleicht nicht jetzt, aber selbst da reingehen und die Sache analysieren und zu schauen, okay, was sind die Faktoren, die dazu geführt haben, dass Bitcoin durch die Decke gegangen ist, und sozusagen die Geschichte nach erforschen, um halt in der nächsten Situation, wenn du nochmal in so einer Situation kommst, ein Prinzip daraus zu machen und sagen, ey, ich probiere es einfach aus.
Ja, war aber auch so, dass ich damals, ich hätte es machen können, ja, habe es aber nicht gemacht, weil ich dachte, jo, wenn ich jetzt nichts mache, dann schadet es mir nicht. Und wenn ich es aber mache und es scheitert, dann schadet es mir. Ja. Also dieses
Bewegungslose. Es wären ja nur 1000 Euro gewesen, im Anführungs-, oder hast du ja gerade gesagt, oder?
Es wären nur 1000 Euro gewesen, ja.
Ich meine, so gesehen wäre es ja wirklich nicht viel gewesen. Nee. Ja, egal.
Es wäre jetzt viel gewesen.
Ja, es wäre jetzt viel gewesen. Richtig viel
gewesen. Das ist richtig bitter. Zeig mir das, dass ich sage, okay, beim nächsten Mal sollte ich keine Entscheidung aus Angst nicht treffen.
Ja.
Das ist halt doof. Also, ja. Sondern wirklich sagen, okay, ich entscheide mich aus den und den Gründen, oder ich entscheide mich dagegen aus den und den Gründen. Ja. Jetzt nicht irgendwie so eine Sache, ja, Bitcoins verstehe ich nicht, ist scheiße.
Ja.
Sondern sagen, okay, wie hat sich denn entwickelt? Hätte ich mich damit beschäftigt und gesagt, krass, wir haben 2012, Bitcoins gibt es seit was weiß ich was, wie hat sich es entwickelt? Dann hätte mir das schon sagen können, ja, das ist schon strange. Wie läuft es mit der Vernetzung, wie läuft es mit der Bezahlung oder wie läuft es mit dem Dark, weißt du? Dann hätte es mir schon, ja, ein paar Fragen, eine halbe Stunde recherchieren, hätte mir schon gesagt, okay, das ist vielleicht wert, mich mehr damit zu beschäftigen.
Ja.
Und ich war einfach zu dumm und zu faul und zu blöd, deswegen.
Ja. Egal,
ich hätte wahrscheinlich aber auch das Passwort vergessen bis heute.
Scheiße. Ich habe Bitcoin, aber ich weiß nicht, wie ich in mein Wallet reinkomme. Das wäre noch geil. Stell dir mal vor, du würdest jetzt sagen, ey, ich habe mein Passwort vergessen.
Ich mein Passwort gab's doch.
Ja, das gab's doch. Ich habe auch so was gelesen letztens.
Also?
Irgendein Verwalter, ich glaube, das gehört noch nicht bei ihm.
Boah,
hat das Passwort verloren. Aber ich weiß nicht mehr, was die Summe ist.
Ich habe irgendwas gelesen, 220 Millionen. Da hat sein Passwort von seiner alten Festplatte und es war kein Passwort wie 1, 2, 3, 4, 5, sondern es war eine Zahlenkombination, eine lange Reihe, und da weiß ich, wo das ist.
Ach, du Scheiße.
Aber ganz ehrlich, also ich frage mich, kann er nicht ausschreiben und sagen, ey, pass auf, ich habe hier 220 Millionen Bitcoins drauf, ich verkaufe die für 100 Millionen, macht damit aber, was ihr wollt, und dann wird es auch irgendwelche Leute geben, die das hacken,
cracken, was auf jeden Fall.
Vielleicht. Also ich würde es für 100 Millionen verkaufen und sagen, ja, da macht irgendwas draus.
Hauptsache, ich habe 100 Millionen, als von 250 Millionen, null.
Als ob nicht irgendwelche, was weiß ich, 300 in der Lagerhalle eingepfercht Programmierer, das wird sie zwei Jahre dran arbeiten und das kostet die 5 Millionen, dann haben sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Möglichkeit gibt.
Ja. Danke für den Exkurs auf jeden Fall. Zurück zu Gutleut oder generell zurück zur Kunst oder zur Kunstszene.
Genau, sagen wir so. Warum Kunst und warum das gefördert wird.
Genau, also hast du oder Fabian oder Viktor, habt ihr generell alle drei so ein Faible für Kunst gehabt, schon immer? Also du hast ja gesagt, du wolltest immer gerne malen, aber hast nicht hinbekommen, aber fandest es total schön,
Ja, doch, tatsächlich.
Ich will dich jetzt nicht angreifen, oder?
Nee.
Ich hab noch nie ein Painting von dir gesehen. Vielleicht hast du mal was du zeigen kannst.
Aber er hat das drauf, aber
willst du
nicht? Aber der... Nee.
So,
offiziell nein.
Zur Aufklärung, Leute. Vor dem Interview haben wir noch darüber gesprochen und da hast du es mit uns geteilt, dass du gesagt hast, hey, du hast es schon mal probiert, künstlerisch tätig zu sein, aber fandest es nicht so gut. Das war
nicht mit dir aufgenommen.
Ja. Genau, stimmt. Dass die Leute mitkommen.
Ja, das stimmt. Und
warum willst du, du hast ja letztens hat irgendjemand ein Video von dir, ich weiß nicht mehr, wer ein Interview-Video von dir aufgenommen hat, im Karstadt, wo jetzt die Galerie entstehen soll.
Ja, das war genau ein Teaser. Ein Teaser für
Teaser für die Galerie.
Für die Galerie
Gutleut, und da hast du einen Satz gesagt, du möchtest, dass Mainz ein Zentrum für zeitgenössische Kunst wird. Woher kommt das? Da kommt wieder der Interview-Viktor.
Ja, da kommt der Interview-Viktor aus.
Ich weiß es. Also die Aussage habe ich getroffen, ja. Das war auch so eine spontane Aussage, ja, wie irgendwie alles. Und dann wird aus dieser spontanen Aussage eine Sache für die mich freut. Ja. Aber es ist auch, ja, es war hat sich einfach. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass der Bedarf nach zeitgenössischer Kunst, nach Urban Art, Contemporary Art enorm ist. Der Bedarf ist da. Ja. Es gibt auch genug Künstler. Es gibt nur einfach keine Plattform. Oder keine
Kunsthallen,
Museen, ja. Galerien, genau. Nicht ausreichend. Ja. Ja. Es gibt immer wieder irgendwelche Art Basel, Art Karlsruhe, klar, aber wirklich so eine spezifische Geschichte in die Ecke ist halt zumindest in Deutschland halt noch gar nicht präsent. Also noch nicht in dem Maß, wie es sein müsste. Es gibt ein paar. Ja. Art oder in München, aber es gibt halt eben nicht diese Plattform, die meiner Meinung nach verdient wäre. Also deswegen, und das möchten wir halt abbilden, mittel- und lang. Das möchten wir abbilden, langfristig.
Nice. Aber gibt es dafür jetzt, es kann auch sein, gibt es dafür einen ganz bestimmten Grund, wo du sagst, ey, die Kunst oder sowas, das hat mir damals in meiner Vergangenheit so stark geholfen, deswegen möchte ich das so unterstützen, oder gibt es einfach keinen Riesengrund, weil viele sagen ja, es muss immer einen Riesengrund und einen Riesenwarum geben, finde ich nicht, Alter, wenn jemand Bock drauf hat und sagt, ich habe Bock drauf, dann hat er Bock, dann muss er jetzt nicht irgendwas ja. Hartes verknüpft haben damit.
Ja, das.
Aber wie ist es bei dir?
Zu diesem Verknüpfen, kennt ihr das, wenn Leute irgendwie irgendwas machen und dann haben die sich aber irgendwie im Laufe der Jahre oder Monate so geile Erklärungen zurechtgelegt, warum die es machen.
Ja.
Das ist voll arzi-fazi, voll klug und so, na, voll gut formuliert, warum ich es mache oder warum manche Leute was machen. Glaube ich denen nicht, aber ist halt trotzdem nett anzuhören. Immer so rückwirkend irgendwelche geilen Erklärungen abzuliefern für irgendwas.
Es verkauft sich immer besser.
Es verkauft sich richtig
gut. Ja, okay, ich will den Hunger in Afrika stillen, deswegen habe ich das und das angefangen.
Genau, oder ich kann jetzt auch sagen, hey, Kunst hat mir immer geholfen, auch durch die dunklen Stunden
meines Lebens. Genau, ist schön romantisch.
Und ich möchte das zurückgeben und sowas. Ja, cool, klein, aber das ist nicht so. nee, Kunst hat mich eigentlich, war eigentlich immer eher sowas, was Negatives tatsächlich. Ja, klingt erstmal komisch, als Einstieg, bester Satz, Kunst war in meinem Leben immer was Negatives. Ist es aber auch gewesen. Ich stelle dir vor, irgendein 12-jähriger, 13-jähriger Junge auf dem Dorf, ja, mit Migrationshintergrund. Es gab auf dem Dorf 4 Familien mit Migrationshintergrund bei 10.000 Einwohnern. Ja. Und der Typ läuft mit einem oder liest im Bus irgend so ein Kunstlexikon oder ein Bildband von einem Künstler, ja. Das klingt erstmal voll, oh krass, guck mal hier, Beautiful Mind mäßig. Nee, es ist überhaupt nicht witzig. Es ist überhaupt nicht witzig. Das Buch habe ich irgendwie dann beim Flohmarkt, also kann man ja sagen, es war Malevich, das ist ein Künstler, der monochrom arbeitet, das sind so ein schwarzer Quadrat, ein schwarzes Bildchen. Das, wenn du als 12- oder 13-Jähriger so ein Buch im Bus liest oder Leute sehen, dass du als 14-Jähriger die Vogue kaufst, ja,
In einem Kaff.
Dann ist es erstmal nichts, was geil ist, sondern die Leute sagen, was stimmt mit dem nicht? Also heißt, natürlich mit Repressalien leben müssen.
Ja.
Deswegen war
klar, die erste Assoziation war halt mit Negativität.
Ja, klar, dumme Sprüche oder was ist denn das für ein Scheiß oder das kann ich auch. Also Kunst hört sich ja immer viel Scheiße an.
Ja.
Wie zum Beispiel, das kann ich auch. Irgendwelche abstrakte Malerei, da kommt immer ein Depp, der sagt, das kann ich auch.
Ja.
Nee, kannst du nicht. Kannst du nicht.
Ganze.
Hättest du auch nicht gekonnt, damals schon nicht.
Ja.
Deswegen ist Kunst für mich, war das nie irgendwie so, haben wir einen Schlag der Befreiung. Nee, ich fand es super interessant und es hat mich, obwohl es immer so Widerstände gab oder immer so Schwierigkeiten gab, ich fand es immer geil. Immer. Ich fand es richtig schön, einfach irgendwas außerhalb des Dorfkaffs zu sehen oder zu sehen, wie Menschen schöpferisch sind oder so.
Ja.
Oder was Schönes machen oder was schaffen. Das fand ich immer schön. Deswegen, mein Bezug zur Kunst hat sich über die Jahre halt einfach entwickelt und ich war immer, wenn ich irgendwo in der Stadt war, war immer in irgendwelchen Museen, weil ich es halt geil fand. Aber das war auch noch lang vor dieser Selbstinszenierung von Insta, dass man irgendwie, ich gehe jetzt ins Museum oder so.
Sondern du gehst einfach, weil du
Bock hast.
Und nicht in der Story zu zeigen, hey, ich bin jetzt im
Museum. Nee, ich war da und das fand ich halt schön. Und das hat sich über die Jahre entwickelt. Und im Gutle war es dann genauso. Da hatten wir oben diese Ausstellungsfläche in zentraler Lage. Und der Raum war von der Gestaltung her, vom Licht, von allem war es einfach perfekt, um so eine, nicht zu groß, nicht zu klein. Und du konntest einfach eine schöne Ausstellung machen. Und du hattest natürlich auch immer die Möglichkeit, mehr als nur interessierte Besucher in die Ausstellung zu bringen, sondern immer auch die Besucher, die bei uns in der Bar waren. Genau. Ja. Das heißt also, wir haben im Jahr etwa 10.000 Leute, 10.000, 11.000, 12.000 Leute in der Ausstellung gehabt und wir hatten die nicht durchgehend geöffnet. Einfach weil wir diese Besucher hatten, die natürlich oben auf Toilette, aber trotzdem auch mal hochgegangen sind. Und oben war so ein Rückzugsort vom Geschehen, weißt du?
Ja. Das ist auch ein überraschender Effekt, wenn man zum ersten Mal im Gutleut ist und dann hochgeht, auf die Toilette gehen will, dann sieht man auf einmal so einen Raum mit Kunstausstellungen und so weiter und so fort.
Das ist schon nice.
Okay. Das hat aber auch den Künstlern gut getan, weil vorher war es immer so in der Gastronomie, hängen die im Gastraum, weißt du, in Cafés oder in Restaurants, hängt irgendwo Bilder als Deko. Das finde ich irgendwie schäbig, weil der Künstler...
Er macht das ja nicht um...
Ja, nicht als Deko für irgendeinen Gastrobetrieb oder sowas. Wobei ich sagen muss, ganz ehrlich, wenn jemand so ausstellt, dann ist es okay für ihn. Ich
finde es auch nicht schlimm. Wenn er einfach nur will, dass seine Kunst gesehen wird und irgendjemand bietet ihm das an, hey, go for it.
Voll, ich verurteile es nicht, aber ich würde als Künstler würde ich es nicht machen und ich will so auch nicht ausstellen.
An alle Künstler da draußen, warum sollte ein Künstler zu dir kommen und im Gutleut ausstellen wollen?
Oder jetzt in der Kunstgalerie.
Oder in der Kunstgalerie oder Gutleut-Galerie. Warum bei euch?
Naja, also man muss es immer so sehen, also ich sehe es so zumindest. Ich werfe niemandem vor, kein Talent zu haben. Also wer bin ich auch schon. Also ich bestimme ja oder ich habe mir mittlerweile im Laufe der Jahre so viel Selbstvertrauen angeeignet, was meine Meinungsbildung über Kunst angeht. Okay. Also ich sage ja nicht, was ist, doch sage ich schon. Ich sage schon, was ist Kunst, was ist nicht Kunst, was ist gute Kunst und was ist schlechte Kunst für mich selbst.
Ja.
Ich diktiere es ja niemandem auf. Und alles, was ich als Kunst und als gute Kunst erachte, basierend auf meinem Geschmack und auf meinem Vertrauen, auf meine Meinung, das ist für mich Kunst und dann stelle ich sie auch aus oder würde sie ausstellen.
Ja.
Genau. Wir kriegen viele Anfragen von Künstler und Künstlerinnen. Wir können halt rein zeitlich gar nicht so viele ausstellen, wie wir gerne würden. Aber die wir gerne ausstellen, die stellen wir auch aus.
Also einfach bei dir melden.
Ja, wobei das mittlerweile auch so läuft, dass ich selbst akquiriere. Also ich akquiriere oder andere Künstler stellen mir andere Künstler vor.
Achso, okay.
Genau, und dann läuft es schon mittlerweile so darüber. Aber prinzipiell, doch, jeder kann sich bei mir melden, ernsthaft.
Ich meine, am Ende des Tages, was soll denn passieren, außer dass du sagst, wir haben keinen Platz oder keine Zeit?
Ich nehme für jeden Zeit, und treffe mich mit jemandem oder telefoniere oder schreibe, auf jeden Fall, das wird alles beantwortet.
Ja.
Klar, es gibt so krasse Perlen halt einfach, die...
Yeah.
So, ich will nicht, dass irgendwas so was Schönes an mir vorbeigeht. Beispiel zum Beispiel Daniel Schweineberg, hatte vorher die erste Ausstellung bei uns. Ein großartiger Typ, ein großartiger Künstler, alles geil und top. Das ist also, und es gab auch schon Leute, die, war an der Kunsthochschule und dann haben sie gesagt, ja, es passt nicht, will ich nicht, mache ich nicht. Yeah. Also es ist komplett unterschiedlich. Also mich muss die Kunst überzeugen, mich muss die Person überzeugen. Dann, aber... Es ist jetzt kein großer Akt, mich zu überzeugen. Die Kunst muss gut sein. Da hilft auch kein Gelaber.
Ja, ja. Ist egal, was du studiert hast, gemacht hast.
Das ist dein Produkt. Egal. Also,
oder was hast du erschaffen?
Ja, genau. Und dann kannst du mir auch vorwerfen, ja, du hast dein Studium abgebrochen. Ja, ich habe mein Studium abgebrochen. Ja, also, tut mir leid, dass ich dir eine Absage erteilt habe. Ja, aber es geht nicht um dich oder mich.
Ich meine, am Ende des Tages musst du ja irgendwelche Prozesse haben, wie du Entscheidungen triffst. Und so ist es halt. Also bei uns zum Beispiel ist ja auch so, es melden sich viele Künstler, die auf die Bühne wollen.
Wie macht
irgendwo,
ihr das?
Irgendwo, ja, wie einerseits, eigentlich so wie du. Einerseits willst du Kunst nicht bewerten, weil Kunst relativ schwer zu bewerten ist.
Voll undankbar, ne?
Aber du musst es irgendwie bewerten, weil du kennst deine Community. Die Leute zahlen auch Geld, weil sie eine Show sehen wollen. Und wenn jetzt sich jemand bei uns meldet und sagt, ich mache eine Gruppentherapie auf der Bühne mit ein bisschen Comedy und ein bisschen, dann sagen wir, hey, cool, aber ist der falsche Ort bei uns. Tut mir leid. Erstens, wir haben nur 10 Plätze und zweitens, wir müssen auch irgendwo schauen, dass es eine Show wird, weil die Leute zahlen für Entertainment halt. Die wollen ja kommen und wollen schönes Entertainment. Ja. Also es ist schon
man hat
ein zweischneidiges Schwert.
Du hast diese Lücke halt zwischen, du hast Gäste da, die wollen entertained werden und auf der anderen Seite willst du halt aber auch viele verschiedene Künstler, talentierte junge Menschen oder müssen noch nicht jung sein, aber Menschen, die einfach eine Chance geben, dass sie gehört werden. Aber trotzdem musst du halt eine Auswahl machen, dass beide Seiten befriedigt sind.
Ihr habt ja auch eine Verantwortung, oder? Ich meine, dem Künstler vor ihm und dem Künstler danach, weil du kannst nicht irgendwie so einen Künstler, hinter denen die nicht steht, einsetzen und dann habt ihr ein bisschen die Arbeit von dem Künstler davor schon kaputt gemacht und den Künstler danach ist ja
steht. Safe. Also deswegen ist ja auch ganz klar, dass wir unsere Werte haben.
Ja.
Und da ist halt Respekt ganz groß geschrieben und Community und dann halt auch die Inspiration.
Ihr seid auch netter im Formulieren als ich. Also ihr habt wahrscheinlich so geile Formulierungen wie, du bist ein toller Künstler, aber ich kann dich nicht so betreuen, wie ich es gerne würde. Ja. So für den, weißt du? Also keine Ahnung. Also
ihr seid ja richtig nett halt. Aber. Es gibt ja super, super talentierte Rapper, die richtig geile Musik machen, richtig geile Flow haben, ja, aber dann eine Wortwahl haben, wo du sagst, okay, ey, 12, 13, 14-Jährige und sonst was, würdest du es jetzt nicht anhören lassen. Oder wenn da jetzt eine ältere Person ist, wo du sagst, okay, ey, es passt gerade nicht so in den Rahmen. Und bei manchen sage ich so, ey, guck mal, die Community ist jetzt nicht so, die da kommt, die den harten Ghetto-Rap hört.
Ja.
Aber ich habe auch gesehen, du hast auch das drauf, du hast auch das drauf. Wenn du Bock hast, kannst du das hier bei uns machen.
Ja.
Also so eine kleine Auswahl wird's im Endeffekt. Natürlich sagen wir nicht dem Künstler, ey, das und das musst du sagen und das nicht, wenn er keinen Bock drauf hat.
So. Ja, aber du nimmst ja aus seinem Repertoire raus, ne?
Ja, also klar, man sortiert schon aus, wenn du sagst, ey, wir hatten Leute auf der Bühne in den ersten Veranstaltungen, die das Publikum angegriffen
haben. Wir haben viele Fehler gemacht.
Also viele Leute auf die Bühne angegriffen.
Das sind Stories für sich.
Okay, sorry, aber hier, krass. Okay.
Also, da können wir nach dem Interview gerne darüber quatschen.
Ob es ein Comedian ist, der das Publikum fertig macht, um witzig zu sein, kann auch funktionieren, aber das ist eine hohe Kunst, finde ich. So ja. Was, ich bin kein krasser Comedian, aber
dich über jemanden lustig zu machen, ohne dass das Gesicht verliert vor anderen.
So, ja,
das ist eine krasse Kunst.
Es gibt viele Comedians, die machen halt sehr, sehr viele, also so richtige Witze auf Kosten des Publikums. Ja. Wer bist du? Ja, hallo, ich bin die Sarah. Boah, Sarah, was hast du auf dem Gesicht? Was? 15 Tonnen Make-up, was soll der Chef? Bla, bla, bla. Digga.
Da ist aber auch die Frage, ganz ehrlich, die Bühne kann gar nicht hoch genug sein, als dass ich da nicht hochkomme.
Ja. Ja. Aber weißt du, so halt und
aber das da, ist als Vor, also wir machen dann halt da eine Vorauswahl, damit halt sowas.
Da haben wir auch angefangen, dann jemanden zu bewerten, so, weißt du? Ja. Einerseits willst du Kunst nicht bewerten, andererseits musst du es irgendwie, das ist halt echt so eine Sache. Dann kommen halt Leute auf einen zu und sagen, ja, aber ihr sagt doch, jeder kann auf die Bühne. Wir sagen so, ja klar, jeder kann auf die Bühne, aber trotzdem gibt es einen gewissen Rahmen. Ja. Genauso ist es bei dir und der Galerie. Es gibt einen gewissen Rahmen und den Rahmen steckst nun mal du, weil du das Ganze ja organisierst und veranstaltest. Was willst du machen?
Ist aber, glaube ich, bei Sängern oder Musikern, glaube ich, gar nicht so schwer, weißt du, weil einerseits hat er vielleicht Songs, wo er gewisse Worte verwendet, ja, und andererseits hat er Songs, wo so Sachen nicht stattfinden. Da macht es vielleicht irgendwie Sinn für ihn auch, ey, ich spreche jetzt nochmal die Klientel mit den sauberen Sachen, wenn man so nennen
will. Ja, klar.
Und dann, ey, sorry, aus Versehen stolpern die auch in diese Dirty-Geschichte rein, genau, weißt du?
Die holen die erstmal ab und danach...
Ja, schon. Ja.
Das funktioniert dann wiederum.
Wobei es halt am Ende des Tages
würdet ihr Apache, machen? Jetzt unabhängig davon, dass es sehr teuer ist und sowas.
Ja,
würdet
ja.
ihr den machen?
Ich muss mal reinhören bei denen.
Ich kenne nicht alle Lieder von ihnen, um ehrlich zu sein. Das Ding ist, ich liebe Musik und bei vielen Liedern mache ich mit. Ich lerne auch sehr schnell Texte. Seine Texte sind auch jetzt nicht so krass schwer. Ja. Aber
wirklich, ich finde, das ist einer der großartigsten Musiker in Deutschland.
Der hat halt 80s krass. Der hat halt 80s Beats reingeholt, der hat halt, also ja, schon eine ganz andere Facette und ich irgendwo feiere ich sie auch, aber wir überlegen auch, okay, am Ende des Tages überlegen wir, okay, jetzt nicht nur, was wir feiern, sondern okay, wir haben auch eine Community und was wäre für die, vielleicht, weiß man nicht, da muss man halt überlegen, so. Also Apache wäre jemand, den ich nicht von Anfang an absagen würde. Also, was ist absagen? Sorry, Digga, du kommst heute nicht.
Wenn so eine finanzielle Nummer wäre, würde ich das ganze Konzert alleine bezahlen, damit das stattfinden kann, Alter. Also ernsthaft.
Also wir schreiben es auch,
okay. Ja, aber der Typ ist einfach zu groß. Aber inhaltlich von den Texten und von der Metaebene, aber auch von der Art und Weise, wie er das Ganze performt, aber auch der Text. Aber der Typ ist, sorry, keine Ahnung, ist einfach ein Künstler des Jahrzehnts.
Er kommt doch aus... aus der Nähe von Mannheim.
Ich glaube,
der kommt aus Mannheim. Wie hieß die Stadt, wo Ludwigshafen?
Ludwigshafen.
Der kommt aus Ludwigshafen.
Hat aber auch manche, die habe ich irgendwie gehört, keine Ahnung.
Genau,
auch ein bisschen Legendenbildung um ihn herum. Also sorry, ich feiere den Typ, aber der Typ ist einfach so.
Also er hat geile Beats auf jeden Fall. Ich feiere seine Lieder so.
Killer.
Man muss halt gucken auf jeden Fall. Also bei ihm, da gibt es andere Künstler, wo ich sage, definitiv, nee, tut mir leid, aber bei S-Wurm wirst du wahrscheinlich nicht auftreten.
Wahrscheinlich.
Auch wenn du umsonst kommst.
Genau. War denn die Frage?
Wir waren bei Kunst, warum du zeitgenössische Kunst supporten willst. Was ich aber auch, ich sag dir ganz ehrlich, das war auch einer der Gründe, warum wir, als wir das gerade besprochen haben mit Problemen, du findest Probleme, wir kamen nach Mainz und es gab nichts, wo es gab keine coole Veranstaltung. Und so ist S-Wurm geboren, weil er und ich irgendwann mal uns gesagt
haben. Kanntet ihr es schon vorher? Durch irgendwelche anderen Veranstaltungen, andere Städte? Oder habt ihr das irgendwo gesehen?
Nee, also ehrlich gesagt, meine Freundin war damals in Wien Und hat in Wien so eine Art der Veranstaltung, wo es eine halbe offene Bühne war und eine halbe Bühne, wo sich Künstler vorher angemeldet haben. Und sie hat dann gesagt, ey, sowas wäre doch cool, weil am Anfang wollten wir Hip-Hop-Partys machen. Weil es gab keine Oldschool-Hip-Hop-Partys. Oldschool, und wir lieben Oldschool. Ja. Aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir haben keinen Bock auf diese reine Party-Szene, weißt du? Und dann haben wir, dann kam sie mit der Idee und dann haben wir gesagt, ey, das hört sich geil an. Und dann haben wir halt gestartet. Aber aus dem Problem heraus, in Mainz gab es keine coolen Veranstaltungen, die jetzt ich als 22-Jähriger besuchen wollen würde. So. Weißt du, die ganzen, es gab diese ganzen Standard-Locations, wo immer der ganze Standard-Scheiß lief. Du wusstest ganz genau, Mittwoch ist das, Donnerstag ist das. Irgendwann war der Trott weg und es war nichts Außergewöhnliches, wo du sagst, ey Mann, cool, da ist immer wieder was Neues da. Und
so ein bisschen langweilig, ne? So, genau. Es funktioniert, wir behalten es bei. Das ist der beste Weg, um irgendwann kaputt zu gehen. Genau. Man sagt, es funktioniert, wir behalten es bei. Das ist das Schlimmste.
Ich glaube, deswegen sind wir auch relativ schnell groß geworden. Ich meine, in einem Jahr haben wir 3 Veranstaltungen gemacht. Die erste war mit 70 und die letzte war mit 500. Und das alles in einem Jahr. Und da haben wir halt gemerkt, okay, die Leute haben Bock. Also, die Leute haben wirklich Bock. Du bietest denen was, was ein bisschen anders ist, was cool ist, mit 15 verschiedenen Künstlern, und dann hat es halt relativ schnell Wellen geschlagen.
Ja. So. Ihr seid ja frei, was die Location angeht. Das heißt,
wir sind frei für.
Ihr könnt wachsen, alles. Ihr könnt expandieren, ihr könnt machen, ihr könnt verschiedene Orte bespielen. Eure Idee ist auch. Also, ich will euch jetzt nicht irgendwo reinkriechen oder so, aber eure Idee finde ich deshalb so spannend, weil ihr skalierbar seid. Mhm. Ihr seid skalierbar in der Anzahl, aber auch in der Größe, aber auch in der Entwicklung. Ihr könnt jetzt hier noch erfolgreich sein, in 3 Jahren geht ihr nach Berlin und fangt da auch mit 70 an und dann entwickelt sich dort ja auch weiter. Also ihr seid ja auch modular einsetzbar, halt komplett, also im kompletten deutschsprachigen Raum von mir aus. Ja.
Da sind nicht ortgebunden, auf jeden Fall.
Genau. Und ihr könnt auch überall wachsen halt einfach. Das ist eine richtig gute Idee. Ja. Und der Bedarf ist halt einfach da. Ihr müsst nur halt eine Standortanalyse, wie funktioniert die Stadt, gibt es da irgendwelche Location und das war es auch schon.
Ja.
Das ist schon cool.
Yes, wenn ich Corona kriege, dann wird dieses Jahr.
Ja, wahrscheinlich.
Haben wir auch schon
gesprochen. Gott, ja.
Yes. Ey, ich glaube, wir sind schon, wir haben einen Bruchteil der Fragen durchbekommen, die wir eigentlich durchbekommen wollten.
Wie viele Minuten sind wir denn?
Wir sind jetzt bei 55 Minuten auf jeden Fall.
Okay, okay.
Aber ey.
Lass schnell machen, lass schon Fragen
gespannt. Ach, was? Wir machen einfach, wollen wir das Spiel noch schnell machen?
Um einfach nochmal ganz kurz.
Okay, was habt ihr für Zuschauerfragen? Habt ihr Zuschauerfragen?
Ah ja, pack die Zuschauerfragen rein.
Also 2.
Oder wir machen.
Ich antworte schnell, okay?
Nee, alles easy. Von mir aus machen wir irgendwann mal ein paar Wochen einen zweiten Teil, wenn du Bock drauf hast. Anscheinend hatte keinen Bock drauf.
Doch, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe nur geguckt, ob er sein Handy wieder fallen lässt. Doch, ich habe sehr viel Lust darauf. Ich will das machen. Nee, doch, gerne, klar.
Nee, okay. Wir haben ja noch in unserer Insta-Story, Leute, wenn ihr uns nicht folgt, S-Room Events, und wenn ihr Gutleut nicht folgt, wem sollen sie folgen? Ihr altes Postlager, Gutleut?
Galerie Gutleut, Gutleut, altes Postlager.
Okay, gut.
Aber ich will nicht mal sehen, von wem die Fragen kommen.
Nee, das ist anonym. Anonym. Wir machen das anonym. Okay. Wir haben in der Insta-Story gefragt, ob ihr Fragen an Victor habt, und es sind Fragen eingetrudelt, und der Tano liest jetzt mal die Fragen vor.
Alright, mit was fange ich an? City Manager.
Was mit City Manager?
Also, aus der Community wurde gefragt, wird er der neue City Manager?
Ich? Auf gar keinen Fall. Also ich werde darauf antworten mit der einfachen Antwort, nein.
Alright.
Nein, auf gar keinen Fall. Ganz ehrlich, ich will auch nicht, dass diese Frage irgendwie nochmal aufkommt, dass irgendjemand noch fragt. Ich werde es nicht machen. Ich will es nicht. Auf gar keinen Fall.
Alles klar, Leute.
Ganz ehrlich. Auf gar keinen Fall. Dominik Liggins hat es richtig gut gemacht, hat ihm aber auch nichts gebracht. Ja. Also, hat
die Maschine.
Nee, denn ganz ehrlich, die Stadt hat ihn auch nicht verdient. Ganz ehrlich. Nee, danke. Gut. Danke, nein. Tschüss,
danke.
Nein.
Okay. Danke, aber nein.
Ciao, Kakao, auf gar keinen Fall. Nur nicht mal, dass. Ich will auch nicht, dass jemand darüber redet. Also, auf gar keinen Fall.
Alright, nächste Frage. Wann wirst du Oberbürgermeister?
Auf gar nichts ersetzt. Auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Auf gar keinen Fall. Ich darf auch noch nicht mal. Ich will, darf und werde nicht.
Ich darf.
Ich brauchst du die deutsche Staatsbürgerschaft, um Bürgermeister zu werden. Ja, ich weiß. Keine Ahnung, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft nicht. Ich will auch die deutsche Staatsbürgerschaft, will ich schon haben.
Ja.
Auf jeden Fall. Auf gar keinen Fall. Alright. Das sollen andere machen.
die sind viel besser in dem, was da ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist nicht meine Kerngruppe. Danke, nein, danke, tschüss, danke. Viele Grüße an alle. Nein.
Alright,
Frage. Mich würde eh keiner wählen, von daher ist egal.
Hey, uns beide wisst schon.
Ah ja, eure Stimmen sind mir Gold wert.
Alright, next one. Wie schafft man es, so unfassbar gut zu sein?
Oh mein
in allen
Gott.
Bereichen nein, danke. Und dabei so sympathisch.
Da läuft er rot an auf jeden Fall.
50 Euro gibt es später. Das ist sehr lieb, aber nein. Danke. Also es ist wirklich lieb, aber ja, nein. Ja. Also nein. Also ich sehe nie. Also Äußerlichkeiten. Nee,
nee. Also hast du kein Geheimtipp für die Leute da draußen.
Nee, nee. Das ist lieb, danke. Es war Jens war es, oder? Jens hat es geschrieben.
Ich weiß gar nicht. Naja, egal.
Ja, doch, Jens war es. Hallo Jens, anonym. Danke.
Wir sagen es nicht im Podcast, wer es gesagt hat.
Danke für den Kaffee heute.
Hey, Leute, erstmal vielen, vielen Dank für die Fragen. Unser Fehler, dass wir es erst eine Stunde vor dem Podcastbeginn gepostet ja. haben. Vielleicht wären noch ein paar weitere reingekommen.
Ja, ja.
Aber vielen, vielen Dank für die Fragen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne an S-Room Events oder direkt an Victor. Der ist ja am Start.
Hallo Leute.
Auf Instagram. Ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt mal einen Cut. Wir rappen das ab. Vielen Dank, dass du am Start warst. Victor auf jeden Fall.
Weißt du auch nicht, was er wrapped's up?
It's a wrap, sagt man doch, wenn man Videos dreht und man ist fertig und sagt, ey, it's a wrap. Also wrap wie ein Wrap-Essen.
Ah, okay. Das ist wie abgewickelt, ist abgewickelt.
Genau.
Ah, okay. Oh, krass.
Hey. Weil jetzt tun die so, als ob ich euch die Welt erklären.
Nee, doch schon hast du. Also mir schon.
Du hast Transfer gemacht?
Ja.
Abgewickelt und ich hab's echt angefangen. Transferleist. Ihr beide hättet in der Schule nebeneinander sitzen.
Und jetzt bist du aber der Klügste im Raum, weil der Letzte, der was richtig Gutes gelernt hat, bist du.
Ja. Yeah.
Also ich bin neidisch. Ich hätte auch gern was gelernt. Aber ich habe jetzt Rap gelernt.
Auch. Alright, jetzt bin ich der Lehrer im Raum auf jeden Fall. Leute, vielen, vielen Dank. Victor, vielen, vielen Dank, dass du
danke euch beiden. Ich bin. War witzig, vielen Dank.
Immer wieder gern, auf jeden Fall. Yes, das war's von meiner Seite aus. Willst du noch was sagen?
Nein, ich habe auch genug.
Okay, gesagt. Der Gast hat das letzte Wort.
Ja, ich vielen Dank für die Einladung. Ich fand's spannend. Ich glaube, wir sind nicht mit allen Fragen durch.
Ja.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Hinterlasst einen Kommentar. Ein Stück von uns. Gelernt, Boys. Danke.